Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 83.
Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit radsportnews.com.
Ja, ich habe das in der 82. Episode schon einmal so ein bisschen anklingen lassen. Die 108. Tour de France wird ihre eigenen Geschichtchen schreiben, an Geschichten, an die werden wir uns noch sehr, sehr lange erinnern, dass die 108. Tour de France aber gleich in den ersten Tagen dermaßen mit dem Geschichtenschreiben loslegt. Damit hätte ich jetzt persönlich nicht gerechnet. Wir haben eine Menge Themen, über die wir nach den ersten Etappen reden müssen. Und Carsten, erst einmal, wie hat dir denn die Tour bis hierher gefallen?
Auch bisher muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mir gut gefallen, sehr gut teilweise sogar. Ich fand die Etappen in der Bretagne sehr, sehr schön. Auch dieses längste Teilstück mit 249 Kilometern war super klasse. Die Etappensiege von Mathieu van der Poel zum Beispiel am Sonntag, dem 27. Juli, Ziel der zweiten Etappe, fand ich genial. Vor allem, weil da eben auch so eine gewisse Geschichte mit seinem Opa, mit Remo Poulidor verbunden ist und alles, was dazu gehört. Und nicht zu vergessen, Mark Cavendish, den muss ich jetzt im Vorfeld nochmal erwähnen oder zum ersten Mal erwähnen, denn diese zwei Etappensiege von Mark Cavendish, die waren natürlich grandios und ist auf dem Weg, an den Rekord von Eddy Merckx heranzukommen. Also mir haben die ersten Tage dieser Tour de France, der 108. Austragung, wirklich sehr gut gefallen.
Da hast du schon Themen angesprochen, über die wir en Detail reden werden. Mathieu van der Poel, Mark Cavendish sind zwei. Allerdings hat die Tour ja schon ein bisschen anders angefangen und da müssen wir mal vom rein sportlichen bisschen weg. Ich sag nur Opi Omi.
Alle.
Und schon lagen sie alle auf der Nase. Das klingt jetzt ein bisschen flapsig, wie wir das formulieren. Das hat dem einen oder anderen auch sehr wehgetan. Toni Martin hat da ja seine ganz eigenen Worte gefunden, hat ja an die Zuschauer appelliert, die selbstverliebt sind, die betrunken sind, die nur Bock auf soziale Medien haben, um sich dort zu präsentieren, dass die einfach mit ihrem Arsch zu Hause bleiben sollen. Ich habe das jetzt mal mit meinen Worten gesagt, aber kurzum, so hat er es eigentlich gemeint. Kann ich verstehen. Er war ja auch übel getroffen. Carsten, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über so eine Situation reden müssen. Das kennen wir seit vielen, vielen langen Jahren. Und ich habe auch den Eindruck, einfach mit den sozialen Medien hat das Ganze irgendwo nochmal so eine Eigendynamik bekommen. Jeder möchte sich gerne irgendwo sehen, bei TikTok, bei Instagram, bei Facebook, weiß der Henker wo. Und dann kommen solche Geschichten dabei herum. Oder sie möchten sich dann am Tagesende selbst nochmal bei GCN oder Eurosport in der Aufzeichnung sehen. Mann, war ich lustig. Aber das geht natürlich in die Hose. Auf der anderen Seite, wie können wir dieses Problem lösen? Denn ohne Zuschauer macht es gar keinen Spaß und einen großen Zaun rumbauen geht auch nicht.
Nee, wie man das Problem lösen kann, das ist, glaube ich, die größte Frage. Und wir zwei können das sowieso nicht lösen. Wenn, dann können es die Rennfahrer lösen, die UCI, der Radsport-Weltverband. Das können die Veranstalter lösen, dieses Problem. Aber wie man sowas angeht, ist eine große Frage. Und solche Selbstdarsteller mit diesen Profilneurosen, nichts anderes ist es ja, die gibt's immer wieder, Marc. Und die wird man immer erleben, auch wenn man das Ganze noch so absperrt. Du hast über Toni Martin gesprochen. Den hat es ja dort zunächst einmal erwischt mit diesem blöden Schild von der Frau aus der Bretagne. Aber andere wiederum, so zum Beispiel Jascha Sütterlin, der lag ja dort auf der Straße und musste diese Tour de France nach 150 Kilometern beenden, 50 Kilometer ungefähr vor dem Ziel dieser ersten Etappe in Landerneau. Und für Jascha war das ganz dramatisch, weil es seine zweite Tour de France war, 2017 in Düsseldorf war er zum ersten Mal dabei und jetzt die zweite, zack, bums, gleich nach so ein paar Kilometern diese Rundfahrt zu beenden. Das ist wirklich bitter gewesen für Jascha. Ich wünsche ihm hier nochmal alles, alles gut. Aber ja, wie man sowas verhindern kann, mag, ich weiß es nicht. Man muss sich wirklich in Zukunft mal an einen Tisch setzen. Dann kann man vielleicht sowas ein bisschen verändern. Mir liegt dann gerade noch die Etappe im Kopf am Montag, dem 28. Juni, der dritte Abschnitt zwischen Lorient und Pontivy. Das war ja auch im Endeffekt eine Katastrophe für viele Rennfahrer. Dort hatten wir den Sturz von Primoz Roglic zum Beispiel, der dort schon viel Zeit verloren hat und ein paar andere. Und das sind Dinge, die kann man sicherlich versuchen zu ändern. Den Sturz von Caleb Ewan, Pascal Sagan. Peter Sagan, das war natürlich ein Fahrfehler, dann lässt sich nicht viel machen, aber die anderen Sachen dazwischendurch, und das war ja nicht der erste und einzige Sturz, der von Primoz Roglic, da gab es noch andere, das ist ganz schwierig, dass man sie wegbekommt, aber da muss man sich einfach mal an den Tisch setzen und möglichst bald und versuchen da etwas zu ändern, was den Funk betrifft, was die Streckenführung betrifft und all diese Punkte. Da gibt es so viel, was da anzuführen wäre. Ich hoffe, dass die Mannschaften, die Rennfahrer, auch die Fahrervereinigung, die Fahrergewerkschaft auf dem richtigen Weg ist.
Ja, du hast die Fahrergewerkschaft angesprochen. Es sind ja viele, und da komme ich nochmal zur Lady Opiomi zurück, viele Beteiligte mit diversesten Interessen. Da sind zum einen die Fahrer, vertreten durch die Fahrergewerkschaft. Die Fahrergewerkschaft hat erst einmal gesagt, strafrechtlich die ganze Geschichte aufarbeiten, verfolgen, gnadenlos. Die ASO hat dann irgendwo einen kleinen Rückzieher gemacht und hat gesagt, naja, wenn wir das machen, bieten wir ja eigentlich all diesen Menschen erst recht eine Plattform. Muss ich sagen, halte ich jetzt partout für falsch. Das ist ganz genau so wie bei einer Fußball-Europameisterschaft, wo die UEFA darauf bedacht ist, nur schöne Bilder zu produzieren, und wenn dann ein Flitzer über den Rasen rennt, wird die Kamera weggeblendet, als wäre der gar nicht da. Aber wir wissen, dass der ist. Die Zuschauer im Stadion haben ihn gesehen, und letztlich hat es uns dann der Kommentator sehr wahrscheinlich auch noch gesagt, warum man uns jetzt gerade mal irgendwie nasepopelnde Menschen auf der Tribüne zeigt. Mhm. Von daher finde ich es eigentlich verkehrt, es so in der Art und Weise wegblenden zu wollen. Vielleicht steckt da auch noch politisch irgendetwas anderes dahinter, aber ich finde, gerade das sendet doch ein falsches Signal aus, ganz nach dem Motto, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, ihr kommt sowieso davon.
Ich glaube auch, dass der Grund, warum die ASO das Ganze jetzt erstmal so unter den Teppich kehren möchte, das hat einen sportpolitischen, einen politischen Grund in Frankreich, keine Ahnung. Wir haben ja mit Christian Prudhomme über dieses Thema nicht sprechen können. Aber ich denke auch, dass das irgendwelche Gründe hat, und das Thema ist ja noch nicht wirklich vom Tisch. Die Fahrer, auch in dem Fall die spanische Movistar-Mannschaft und andere, die gestürzt sind, die wollen da auf jeden Fall diese Klage aufrechterhalten, und das wird dann auch passieren. Ich denke, man muss solche Menschen einfach versuchen, irgendwie in die Schranken zu weisen. Man muss es ahnden, denn wenn man jetzt einfach sagt, wie du richtigerweise das angesprochen hast, Marc, man lässt es einfach so, ja, ist ja gut, ist ja nicht so schlimm gewesen, stehen, dann wird das irgendwann Ausmaße annehmen, die einfach nicht machbar sind. Und der Radsport, das wissen wir selber, ist eine nicht ungefährliche Sportart, gerade bei diesen Streckenführungen, wenn dann eben noch diese Blinden dazukommen, die irgendwo an der Strecke stehen und irgendwas in die Strecke reinhalten und Selfies machen mit dem Rücken zu den Rennfahrern. Das geht einfach nicht. Und da muss man gucken, was man unternimmt. Es geht so lange gut, wie es Marc Madieu eben gesagt hat, der Chef von Groupama FDJ, bis ein Fahrer zu Tode kommt. Und dann wird man sich wahrscheinlich was überlegen, und dann ist es leider zu spät.
Ja, aber die Tour de France ist immer daran bedacht, ja eben auch sich dermaßen hinzustellen, dass man sagt, naja, wir wollten uns ja eigentlich auch schon mal als UNESCO-Weltkulturerbe bewerben. Ich glaube, man hat sogar getan, Entscheidung steht noch aus, dass man ganz einfach das Ganze drumherum vielleicht auch ein bisschen in Kauf nimmt, weil man eben diese schöne Show auch in der Art und Weise, wie man sie ja über viele Jahre ja auch geschaffen hat, auch nicht ganz zerstören möchte. Wäre vielleicht so meine Sixth Sense. Bevor wir zum eigentlich Sportlichen kommen, du hast nochmal die anderen Stürze angesprochen, zum Teil durch Fahrfehler. Dann hat es aber auch die Situation gegeben, dass viele Fahrer gesagt haben, zu gefährlich, das Finale, Streckenführung, unmöglich, ihr kommt hin und verbietet uns Supertaktposition und andere Dinge, Flaschen werfen, und dann kommt ihr mit sowas. Dann hat es ja mal einen zwischenzeitlichen kleinen Streik gegeben auf den ersten 10 Kilometern einer Etappe. Ich weiß nicht, das ist doch auch schon wieder nur purer Aktionismus, oder? Bringt tut das doch letztlich überhaupt
nichts. Ja, Marc, das Problem ist einfach, ich finde ja solche Streiks nicht schlecht, wenn sie wirklich richtig durchgeführt werden. Aber das, was wir dort gesehen haben, und da bin ich jetzt bei diesem Problem, das war ja also Halbseiten. Weißt du, das ist genau das, was Toni Martin gesagt hat. Ja, entweder wir streiken, aber wir halten nicht mal kurz für eine Minute an, fahren dann 10 Kilometer langsam weiter. Und wenn jetzt ein André Greipel oder auch ein Rick Zabel nicht gewesen wären und wirklich gestoppt hätten, ich glaube nicht, dass Julien Alaphilippe dort wirklich angehalten hätte. Das war derjenige, der vorne rumgefahren ist. Christian Prudhomme, der hat ja die Startflagge dort gesenkt, und Alaphilippe war der Erste, der dann kurze Zeit später sofort losgefahren ist. Also da gibt es so viele unterschiedliche Interessen. Da müssten eben auch die Rennfahrer, die Mannschaften alle mal an einem Strang ziehen. Und solange das nicht passiert, wird es auch nichts bringen. Und das Thema hatten wir vor Jahren schon, dass es unterschiedliche Interessensverbände gibt bei den Berufsradfahrern. Und das darf einfach nicht sein. Da muss man, wie schon mal gesagt, an einem Strang ziehen, und dann kann das funktionieren. Und es kann nicht auf dem Rücken der Rennfahrer ausgetragen werden. Das geht nicht. Das ist ein Unding. Das sind die wichtigsten bei einer Tour de France, bei jedem Radrennen, egal ob Frauen oder Männer. Und dann muss man dafür sorgen, dass die eben auch wirklich ideale Voraussetzungen haben. Wenn ich diese Etappenankunft nehme in Pontivy, wo dann der UCI-Präsident David Lapadien, das ist seine Heimatstadt, gesagt hat, naja, diese Stadt liegt ein bisschen weiter unten im Tal, da können wir das nicht anders machen. Ey, das geht nicht. Nicht auf dem Rücken der Rennfahrer. Da muss man wirklich, ich denke an die Polenrundfahrt des letzten Jahres, versuchen, die besten Möglichkeiten für einen Massensprint, für eine Etappenankunft zu liefern. Und das hat dort meiner Ansicht nach eben auch nicht einwandfrei funktioniert.
Jetzt haben wir über die hässlichen Seiten des Radsports und der Tour de France gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu den schönen und zu den sportlichen Seiten. Das Team Alpecin Phoenix könnte doch, und jetzt müssen wir erst noch mal vorwegschieben, wir zeichnen in diesem Podcast gerade auf, da hat Matej Mohoric die 7. Etappe für sich entschieden. Also alles, was jetzt im Nachgang kommt, können wir einfach noch nicht wissen, weil wir keine Glaskugel haben. Aber es könnte doch das
Hast
Team Alpecin Phoenix
zu Hause liegen? Irgendwo auf deinem Küchentisch oder Wohnzimmertisch stehen, so eine Glaskugel.
Schön wär's. Dann müsste ich nicht mehr arbeiten. Dann würde ich jedes Wochenende Lotto spielen und den lieben Gott einen schönen Mann machen lassen.
Genau.
Nein, aber wir müssen ein bisschen schaffen und wir müssen über Alpecin Phoenix reden. Und eigentlich könnten die nach der ersten Tourwoche nach Hause gehen und sagen, wir haben alles erreicht, mehr können wir nicht mehr.
Ja, war super, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde vor allem diese Geschichte drumherum. Weißt du, wir hatten ja gemeinsam die Teamvorstellung am Donnerstag davor kommentiert. Da hast du dieses neue Trikot von Alpecin Phoenix, Geschichte um Mathieu van der Poel, seinen Papa, seine Familie, seinen Bruder, seine Mama und alles, was dazugehört. Und alle denken dann, boah, jetzt kommt der hier hin, Mathieu van der Poel, der Überflieger in allen möglichen Bereichen. Nur auf der Bahn, da hat er bisher noch keine Erfolge eingefahren. Aber ich denke mal, wenn er sich darauf spezialisieren würde, dann wäre das auch machbar, gar keine Frage. Aber dann gewinnt er diese erste Etappe am 26. Juni in Landerneau einfach nicht, weil ihm die Beine eingeschlafen sind. Alaphilippe sorgt für einen großartigen Sieg. Und einen Tag später kommt dann Mathieu van der Poel. Und war das nicht geil, wie er die Etappe dort gewonnen hat? Wie er eine Runde vor diese Bonusprämie dann die Zeitbonifikation mitgenommen hat an der Mühe der Bretagne. Das war super klasse. Und das sind Geschichten, wie ich sie liebe, wie sie der Radsport schreibt. Oftmals sind wir in solchen Situationen, aber das ist wirklich genial. Und das macht das Besondere aus. Da fehlen mir schon fast die Worte. Ich finde es super klasse, wie das lief.
Lass uns mal ganz kurz beim Niederländer bleiben und lass uns mal eine Milchmädchenrechnung machen. So, jetzt haben wir 7 Etappen hinter uns. Jetzt haben wir ja über die Stürze gesprochen. Das hat auch einiges in der Gesamtwertung durcheinander gewirbelt. Einige, die haben jetzt schon Zeitrückstände. Das hätten sie sich so nicht vorgestellt nach 7 Tagen. Aber lass uns mal einfach nur mal diese Milchmädchenrechnung machen. Mathieu van der Poel zieht die 2. Woche noch durch und wird genau noch einmal die gleichen Zeitabstände herstellen, wie sie jetzt da sind. Also wir werden uns nachher nochmal intensiv mit der Gesamtwertung beschäftigen, aber nur mal so, Mathieu van der Poel führt eben nach diesen 7 Etappen auf Rigoberto Urán und der schließt die Top 10 ab mit 5 Minuten und 4 Sekunden. Lass daraus mal 10 Minuten und 8 Sekunden werden und alle anderen auch das Doppelte oben drauf. Fängt der Kopf da nicht irgendwann mal an zu tickern, weil Mathieu van der Poel sagt sich ja, Olympia ist das ganz große Ding und darauf konzentriere ich mich und die Tour de France, die nehme ich jetzt erstmal so mit, aber nicht so ganz, weil es soll der Olympiagold am Ende herauskommen. Fängt der irgendwann mal an zu flickern und denkt sich, ui, ich könnte das Ding ja hier gegebenenfalls gewinnen. Ist jetzt nur mal so eine Milchmädchenrechnung. Ich weiß, dann gibt es viel schlimmere Etappen, mit denen der hundertprozentig nicht klarkommt. Aber lass uns den Gedankengang einfach mal weiterspielen. Würdest du ihn so einschätzen?
Nein, würde ich nicht, weil Mathieu van der Poel ist realistisch genug, das hat er vor ein paar Tagen auch schon gesagt, er weiß ganz genau, dass er das Trikot, wenn es in die Alpen geht, verlieren wird. Wir haben am Sonntag, dem 4. Juli eine Bergankunft in Tini, dann kommt der erste Ruhetag. Wenn er bis dorthin kommen sollte, dann wäre das natürlich super. Und wenn man auch die Tour de France der letzten Jahre nimmt, dann hat man gesehen, dass sein stärkster Gegner aktuell im Kampf um dieses gelbe Trikot, nämlich Wout van Aert, nur 30 Sekunden Rückstand hat. Er wird wahrscheinlich versuchen, irgendwann an diesem Samstag, 8., 9. Etappe am Sonntag nach Tignes versuchen, dieses gelbe Trikot von Mathieu van der Poel zu übernehmen. Dann hat er es, da könnte ich mir vorstellen, der wird das eine Weile verteidigen. Aber Mathieu van der Poel, hey Marc, der hat mehr erreicht, als er wahrscheinlich auch vor dieser Tour de France erträumt hätte. Mit seiner Mannschaft, vergessen wir nicht, dass Team Merlier ja auch in Pontivy noch die Etappe gewonnen hat, vor seinem Teamkollegen Jasper Philipsen. Das war ja auch ein Riesending. Und jetzt ist Mathieu van der Poel bereits 6 Tage im gelben Trikot unterwegs und irgendwann ist Schluss. Spätestens am 7. Juli, 11. Etappe, wenn es zweimal über den Mont Ventoux geht, da ist er einfach zu schwer. Und das hat er heute in Le Creusot noch einmal gesagt, um das Trikot entsprechend zu verteidigen. Und so wie während dieser dieser längsten Tour de France-Etappe am 2. Juli, diese siebte Etappe mit 249 Kilometern, werden sie weder einen Wout van Aert noch einen Mathieu van der Poel wieder weglassen. Also das passiert einmal, aber sicherlich kein zweites Mal. Den Vorsprung können sie nicht einfach so verdoppeln oder verdreifachen.
War ja auch nur ein Gedankenspiel. Man,
ja, ist ja gut. Muss
ja ein bisschen nach vorne blicken auch. Olympische Spiele ist ja generell ein großes Thema für einige Fahrer im Feld. Nicht mehr für Mark Cavendish. Das war schon im letzten Jahr klar, dass er die Nominierung da für die Bahn aus britischer Sicht nicht erhalten wird. Aber der Kev. Und jetzt sind wir bei ihm. Der holt sich Tour de France Etappensieg Nummer 31 und Nummer 32 in seiner Karriere. Wohlgemerkt, der Mann ist ja jetzt dieses Mal nur Ersatzmann für den eigentlich am Knie verletzten Sam Bennett, der nicht rechtzeitig fit geworden ist und sehr wahrscheinlich jetzt auch noch mit einem dicken Flunsch zu Hause sitzt, denn irgendwie gibt's da Frequenzstörungen zwischen ihm und Patrick Lefebvre. Aber wie auch immer, Mark Cavendish ist Etappensieger in dieser Saison, viermalig in der Türkei gewesen und dann zuletzt einmal in Belgien, haben wir alle gesagt, naja Gott, in der Türkei, da waren sie auch nicht alle da und da kann er dann ja auch mal, Belgien war da schon mal ein anderes Pflaster gewesen, das sah schon ganz toll aus. Hättest du ihm jetzt im Nachgang mit der kurzen Vorbereitungszeit das so zugetraut? Ich würde sagen, ich hätte es nicht.
Nein, hätte ich auch nicht, Marc. Da bin ich völlig bei dir, wenn man sich überlegt, 32 Tour de France Etappensieg. Aber ich erinnere mich an einen Spruch, den Rolf Alder mal gesagt hat, vor 3, 4 oder 5 Jahren, ich weiß es nicht mehr, dass du einen Rennfahrer wie Mark Cavendish zu einer Tour de France mitnehmen musst, den musst du immer auf der Rechnung haben. Auch wenn es in den letzten Jahren nicht funktioniert hat. Das hat allerdings dann wieder für Manxman ganz andere Gründe. Er ist ja 2018 zum letzten Mal die Tour de France gefahren. Das bedeutet 19 und im letzten Jahr 2020 nicht. Jetzt ist er wieder dabei. Und ja, es funktioniert, er hat super hart trainiert, Bernie Eisel hat das ja auch angesprochen, er hatte einige Probleme mit der Mannschaft und allem, was dazugehört, dieses gesamte Umfeld und jetzt kommt er zum Wolfpack und gewinnt bis zum heutigen Tag 2 Etappen bei der Tour de France. Ich freue mich über ihn und da sind wir wieder bei diesen tollen Geschichten, 36 Jahre alt, weißt du, versucht jetzt an den Rekord von Eddy Merckx heranzukommen. Ich habe, glaube ich, heute während der Übertragung mal gesagt, totgeglaubte Leben länger. Und bei Mark Cavendish kann man wirklich sagen, er ist da. Er war schon von vielen abgeschrieben. Wir haben nicht mehr mit ihm gerechnet. Und jetzt zahlt er quasi die Quittung. Er ist an der Spitze und wird hier, wenn alles gut läuft, vielleicht doch noch die eine oder andere Etappe gewinnen. Und mich würde das nicht wundern, Marc, mit diesem Vorsprung im Kampf um Grün, den er zurzeit hat, wenn erneut das grüne Trikot am 18. Juli auch noch einpacken würde und damit nach Hause fliegt.
Es ist alles möglich, ja. Das ist genauso wie auf den ersten Etappen, wo sich ja viele was ausgerechnet haben. Michael Matthews, Julian Alaphilippe. Gut, Julian Alaphilippe, der hat seine Schäfchen auf der ersten Etappe ja so ein bisschen in die Scheune gebracht. Aber Michael Matthews zum Beispiel, auch den Namen haben wir genannt. Das große Feuerwerk hat er bislang noch nicht abgebrannt. Aber sei es drum, Mark Cavendish kehrt das Ganze einfach um. Und irgendwo sind die Kritiker dann jetzt auch so ein bisschen stumm geworden. Und nicht, dass ich zu den Kritikern gehörte, aber ich gehörte zu den Zweiflern, um es mal so auszudrücken. Aber er hat mich eines Besseren belehrt. Und ich habe mich vor allem über den ersten von den beiden Etappensiegen besonders gefreut, weil das war extrem emotional. Ich meine, der Mann saß da auf der Straße und hat erst einmal geheult. Und ich glaube, der wusste gar nicht, wie ihm da selbst geschah. Weil ich glaube nicht, dass er daran gedacht hat, ernsthaft, dass ihm das widerfährt, weil die Emotion danach, die war ja dermaßen explosiv, dass ich den Eindruck hatte, da hat der im Leben nie mit gerechnet.
Weißt du, was ich toll fand, was mir gerade so einfällt? Als Mark Cavendish am 29. Juni die 4. Etappe der Tour gewonnen hat in Fougères, da hat er auf einem, das war so ein kleines Denkmal, kann man schon fast sagen, ich weiß gar nicht, wo das war, aber irgendwo in der Nähe vom Zielbereich, weil er dort eben schon mal erfolgreich war und alles, was dazugehört, so weiter, dann hat er geschrieben, always believe. Und dann dachte ich, genau das ist der Punkt. Du musst an dich glauben, du musst an das Team glauben und dann wird das funktionieren. Glaube versetzt Berge, sagt man ja nicht umsonst. Und das ist sicherlich bei Mark Cavendish, beim Wolfpack, bei der König Quickstep ganz, ganz wichtig. Der Zusammenhalt, das hat, glaube ich, auch Jens Vogt heute während der Übertragung angesprochen. Dann kann das irgendwann funktionieren. Und jetzt hat er eben den nächsten Sieg in Châteauroux. Musst du dir mal vorstellen, Marc. Dort hat er 2008, 2011 und 10 Jahre später, 2008, 2021 nochmal gewonnen mit mittlerweile 36 Jahren. Hey, was ist das für ein Ding, oder? Allein auch da wieder bin ich bei den Geschichten. Wenn man das hört, das ist doch ist grandios. Always believe.
Jetzt hat er jedenfalls diese zwei Siege und jetzt fehlen noch zwei, um zumindest mal einen Gleichstand herzustellen mit dem großen Eddie Merckx. Gucken wir mal, ob das noch gelingt. Kommen wir zu einem anderen Namen. Etappe Nummer 5, Zeitfahren, das erste von zwei. Das zweite gibt es ja dann am vorletzten Tag durch die Weinberge um Bordeaux herum. Aber das erste Zeitfahren, da kam dann Tadej Pogacar und hat gedacht, piff, papp, da bin ich. Guten Tag, nehmt mich ernst.
Das war so und das hat er auch gemacht, das hat er gezeigt. Ich fand es ganz schade, dass Stefan Küng dort wirklich dieses Zeitfahren um 19 Sekunden verloren hat. Wenn dann einer kommt wie Tadej Pogacar, schlägt den Europameister im Einzelzeitfahren, da denke ich auch erstmal drüber nach, wie geht das, warum macht er das und so weiter und so fort. Aber etwa so, müssen wir hinnehmen. Tadej Pogacar hat da das erste Ausrufezeichen gesetzt und präsentiert, dass der Vorjahressieger dieser Tour de France da ist. Aber mir hat dann doch eher Stefan Küng leid getan, als ich mich über den Sieg von Tadej Pogacar hätte freuen können. Aber du hast recht, er hat damit ein Ausrufezeichen gesetzt und seine Ambitionen, diese Tour de France eben nach 21 Etappen 3.414 Kilometern in Paris zu gewinnen, ganz klar und deutlich unterstrichen.
So, jetzt haben wir über Mathieu van der Poel gesprochen, jetzt haben wir sehr intensiv über Mark Cavendish gesprochen, wir haben über Tadej Pogacar gesprochen, den Titelverteidiger. Gibt es noch einen Namen, über den du sehr gerne mal intensiver noch reden möchtest?
Also es gibt viele Rennfahrer, über die man sprechen könnte. Ich fand zum Beispiel die Leistung von Nasser Boani, fand ich toll. Primus Roglic zum Beispiel, auch mit seinen Plätzen 3 gleich zu Beginn. Er war zweimal Dritter, nämlich am ersten und am zweiten Tag dieser Tour de France. War total klasse, muss man hier auch nochmal unterstreichen. Du hast dich wahrscheinlich auch über die Plätze von Nasser Boani gefreut. Wenn es noch nicht gereicht hat zum Etappensieg, dann kann das ja auch noch kommen.
Naja, wir gucken mal auf die Punktewertung, bevor wir uns intensiv mit den einzelnen Wertungen befassen werden. Nasser Boani 99 Zähler, Rang 4. Spricht ja erstmal für sich. Naja, ich freue mich für Nasser Boani immer dann, wenn...
wenn er zuschlägt. So,
bitte?
Wenn er zuschlägt.
Naja, nee, ja.
Ja.
Ich weiß, wie du das meinst, aber nee. Ja. Nein, ich freue mich deswegen, weil man tut ihm ja auch sehr oft Unrecht. Ja, er hat ja dieses Bad Guy-Image ja irgendwo auch hart erarbeitet, aber man bestraft ihn sehr oft für Dinge, die er dann wiederum nicht getan hat. Oder man bestraft ihn viel zu schnell für irgendetwas, wo man denkt, naja, vergleichbare Situation, vielleicht einen Tag vorher, Freunde. Und ich mag Gerechtigkeit. Und deswegen freue ich mich, wenn Nasser Boani wirklich gut unterwegs ist, weil man ihm sehr wahrscheinlich auch sehr oft sehr Unrecht tut.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ist ein super Rennfahrer, sonst wäre er hier bei der Tour de France auf der einen Seite nicht dabei und schon dreimal knapp am Etappensieg vorbeigerauscht. Nee, du hast mich ja gefragt, über wen ich noch reden könnte. Was vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt ist, wenn man diese Etappe nach Pontivy nimmt, diese dritte Etappe der diesjährigen Tour, da haben einige Rennfahrer schon extrem viel Zeit verloren. Primus Roglic hatte dort auch Zeit verloren, war ja in diesen Sturz verwickelt. Genauso Zeit verloren hat Miguel Angel Lopez, Daniel Martin zum Beispiel. Der hat Zeit verloren. Michael Woods, sein Teamkollege, beide im Trikot von Israel Startup Nation, dort auch viel Zeit verloren. Die sind jetzt erstmal raus aus der Gesamtwertung. Das ist sicherlich extrem bitter. Christopher Froome haben wir heute gesehen. Der ist nie und nimmer in der Lage, nochmal bei dieser Tour de France vorne rumzufahren. Aber da muss man auch mal ein paar positive Aspekte nehmen. Wir haben über die Stürze gesprochen. Wilco Keldermann als Beispiel. Auch andere Rennfahrer, die deutschen Rennfahrer zum Beispiel, die haben sich wirklich gut verkauft. Wenn wir bei Bora Hansgrohe sind, Wilco Keldermann, der ist in der Gesamtwertung nach diesen ersten 7 Etappen 14. hat im Zeitfahren zugegeben Zeit verloren, aber 5,5 Minuten Rückstand auf Mathieu van der Poel, das ist ja nicht wirklich so viel. 2,5 Minuten auf Tadej Pogacar, da ist auch noch vieles möglich für Wilco Keldermann, dass er diese Tour im Trikot von Bora Hansgrohe vielleicht unter den besten 5, unter den besten 8 beendet. Und auch sein deutscher Teamkollege Emanuel Buchmann, 27. in der Gesamtwertung, 8 Minuten Rückstand, das ist doch gar nicht so schlecht. Also da klappt es auch mit einem guten Endergebnis, wenn sie heile durchkommen. Das ist ja immer das Wichtigste bei solchen Rundfahrten über 3 Wochen. Wir haben bei Emanuel Buchmann und dem Giro d'Italia gesehen, wie schnell das geht. Da war er 7. in der Gesamtwertung, zack, Lager auf der Nase und der Giro war für Emo vorzeitig beendet.
Ja, wir hoffen mal, dass eben entsprechend das nicht passiert und gehen immer mal davon aus, dass alle Opis und Omis dieser Welt gegrüßt worden sind und dass die Fahrer jetzt ihre Nervosität der ersten Woche auch so ein bisschen abgelegt haben und da jetzt nichts mehr Schlimmes auf uns zukommt. Du hast schon einmal, zumindest mal auch aus deutschsprachiger Sicht, Teile der Gesamtwertung genannt. Lass uns diese Gesamtwertung, bevor wir zu den einzelnen anderen Sonderwertungen kommen, mal auseinander pflücken. Wir haben es gesagt, Mathieu van der Poel, Stand der Dinge jetzt, wo wir das aufzeichnen, also im gelben Trikot mit einer Fahrzeit von 25 Minuten 39, 25 Stunden 39 Minuten, 30 Sekunden vor Wout van Aert. Eigentlich, die beiden könnten sich das so ein bisschen einrahmen lassen. Ja, Mathieu van der Poel gegen Wout van Aert wird natürlich, haben wir darüber gesprochen, so nicht stehen bleiben. Aber ist erst einmal ein schönes Bild, finde ich. Kasper Asgreen auf der 3. Den haben wir interessanterweise bei der Eurosport GCN Cycling Show am vergangenen Dienstag mal in dem Mitfavoritenkreis für die Goldmedaille bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Flandern mit reingenommen. Nur mal so, weil Kasper Asgreen ist ja auch so einer, der fliegt immer irgendwie so unter dem Radar her. Der hat zwar schon seine Ergebnisse, macht man ja gar nicht glauben, und trotzdem irgendwie hat man den Eindruck, man nimmt den trotzdem nicht ernst.
Nee, super Rennfahrer. Er hat sich auch in der Gesamtwertung verbessert, weil er eben heute in dieser Fluchtgruppe dabei war, nach 250 Kilometern, eine starke Vorstellung abgeliefert hat. Er war heute Fünfter, ne? Und hat sich dadurch in der Gesamtwertung um wie viel 8 Positionen verbessert. Aber das wird sich alles noch aufdröseln. Ich gebe dir aber recht, was diese Straßen-WM im September in Belgien betrifft. Da wird er sicherlich auch einer der Kandidaten sein. Ja, können wir weitermachen mit der Gesamtwertung. Ich möchte aber nachher noch, Marc, bevor wir das ganz vergessen, auf einen Rennfahrer zu sprechen kommen, im Trikot von Bora Hansgrohe. Da nehmen wir den Ide Schelling nachher nochmal mit rein. Ja, aber lass uns mal mit dieser Gesamtwertung weitermachen.
Ja, Moritz auf der 4, also der Tagessieger der 7. Etappe, Tadej Pogacar, der Sieger der 5. Etappe auf der 5, Vincenzo Nibali, na guck mal einer an, Nibali, der sich auch so ein bisschen sagt, naja, nach dem zweitschlechtesten Giro-Ergebnis meiner Karriere will ich hier bei der Tour nochmal was zeigen, Position 6, Alaphilippe, der Sieger der 1. Etappe auf der 7, Luzenko ist noch mit drin im Spielchen und dann Pierre Latour und Rigoberto Urán.
Und Jonas Vingegaard nicht zu vergessen, auch mit einer genialen Vorstellung. Der hat zwar jetzt durch diese längste Tour de France-Etappe 3 Plätze verloren, aber das hängt ja mit dieser Konstellation in der Spitzengruppe zusammen, ist aber 11. 5 Minuten, 18 Sekunden Rückstand auf Mathieu van der Poel und Jonas Vingegaard, vor allem nachdem jetzt heute an diesem langen Tour de France-Etappentag Primoz Roglic weit zurückgefallen ist, in der Gesamtwertung keine Rolle mehr spielt, eben geschuldet diesem schweren Sturz während der Etappe nach Pontivy, könnte diese Rolle durchaus übernehmen. Das hat der Däne ja schon einige Male gezeigt. Und wenn man sich da nochmal überlegt, Jonas Vingegaard, auch einer von den jungen Rennfahrern, gerade mal 24 Jahre alt, hat Anfang des Jahres schon super Ergebnisse eingefahren. Jetzt nicht beim letzten Vorbereitungsrennen der Dauphiné-Rundfahrt, was die Gesamtwertung betrifft, da waren mal Etappenzweiter. Aber bei anderen Rennen, wie zum Beispiel auch der Settimana Internationale Coppi e Bartali, diese Rundfahrt im März hat er gewonnen, bei der UAE-Tour war er Etappensieger. Also das ist ein super klasse Rennfahrer. Carapaz, Geraint Thomas, die beiden Ineos-Profis auf den Plätzen 12 und 13. Und dann sind wir eben bei Kelderman 14 und Enric Mas auf Platz 15. So sieht es momentan aus. Und ich finde die Gesamtwertung immer noch sehr interessant. Aus dem einfachen Grund, mit wenigen Ausnahmen sind die, die wir erwartet haben, vorne dabei. Eine der Ausnahmen ist sicherlich Primoz Roglic. Dann haben wir die beiden Profis aus der Israel Startup Nation Mannschaft, Michael Woods und eben Daniel Martin. Aber ansonsten sind die Abstände relativ gering da vorne. Also da wird noch einiges passieren können. Und in den Alpen geht es ja dann weiter. Nächste Woche der Mont Ventoux, der zweimal überquert werden muss. Auch das ist ein interessanter Berg während dieser Etappe. Also das ist alles so, wie man sich das wirklich vorstellt. Drehbuch läuft, die Geschichten werden weiterhin geschrieben.
Gucken wir mal auf das Punktetrikot. Wir haben über Mark Cavendish gesprochen. Der Vorsprung ist durch die 2 Etappensiege bis hierher natürlich satt 168 Punkte zu 103 von Mathieu van der Poel, der aber, wie gesagt, da am Ende der Rundfahrt kein Wörtchen, keine Sonderwertung reden wird. Dann der Teamkollege Jasper Philipsen auf der 3, eben vor Nasser Bouhanni, die 99 Punkte hatte ich erwähnt. Dann kommt Michael Matthews, der hatte sich das bisher ganz anders vorgestellt. Was hat er uns im Interview gesagt? So 1 bis 2 Etappensiege sollten es schon sein am Ende der ersten Tourwoche. da steht jetzt die große Null. Das hat er sich anders vorgestellt, weil gerade die erste Woche, das war die, auf die er von seiner Charakteristik her am meisten Bock hatte. Und er sagte, da kann was hängen bleiben, rein realistisch gesehen. Ist es aber nicht. Trotzdem Position 5 für ihn vor Alaphilippe. Peter Sagan auch mit viel Nachholbedarf. Das sind 96 Punkte Rückstand auf Mark Cavendish. Das ist eine Menge Holz. Sonny Colbrelli auf der 8, Pogacar auf der 9 und Tim Hillier auf der 10.
Ja, das ist wirklich eine Menge, muss ich dir ganz ehrlich recht geben, was Peter Sagan betrifft. Das ist ein großer Rückstand. Aber weißt du, auf der anderen Seite, Peter Sagan hat 7-mal die Punktewertung gewonnen. Natürlich wäre das schön für ihn, für Börer Hansgrohe, wenn er sie jetzt noch einmal zum 8-mal gewinnen würde. Aber er strebt einen Etappensieg bei dieser Tour de France an. Auch da muss ich sagen, Marc, hätte ich dich vor der Tour de France gefragt, oder noch nicht mal vor der Tour, hätte ich dich irgendwann im Februar, März gefragt, wie sieht's mit Sagan aus, Tour de France, hättest du wahrscheinlich gesagt, naja, wird schwierig und so weiter und so fort, aber der fährt ja ein super Rennen. Da wollen wir auch nicht vergessen, dass Peter Sagan kurz vor dem Ziel im Pontivy eben gestürzt ist und diese Verletzung, mit denen plagt er sich immer noch rum. Das sind alles solche Begleiterscheinungen, die es den Rennfahrern nicht einfacher machen. Für mich persönlich, wenn ich mir jetzt diese Punktewertung anschaue, ist Michael Matthews immer noch dick im Geschäft. Okay, seine beste Platzierung war in der Mühe der Bretagne am ersten Tag. Da wurde er Etappenzweiter hinter Julien Alaphilippe. Aber ist im Bereich des Möglichen, um dann doch noch das grüne Trikot von Mark Cavendish vielleicht zu übernehmen, weil die schwierigen, die profilierten Etappen kommen ja alle noch. Und gerade in der zweiten oder auch in der dritten Woche, das ist eigentlich so ein Ding für Michael Matthews. Und da ist noch lange nicht alles gegessen. Mark Cavendish finde ich klasse, dass er diesen Vorsprung hat, mit diesem Trikot unterwegs ist. Würde mich freuen, wenn das gewinnen würde am Ende. Aber das ist ja gerade das Schöne, das Interessante, das Spannende an einer Tour de France, dass sich ja täglich, wenn du mal einen miserablen Tag hast, so viel verändern kann, dass du dann auch wieder in solchen Sonderwertungen, du vermasselst zum Beispiel auch nur einen Massensprint, wieder weg vom Fenster bist, verlierst viel, viel Punkte. Das geht so schnell.
Na, zumindest muss sich der Kev keine Gedanken über Olympia machen und kann das hier ganz entspannt und voll fokussiert auf die Tour de France nach Hause bringen. Und er hat ja die Erfahrung, wie sich das anfühlt, im Gruppetto durch diverse Berge zu gondeln. Tja, und was hätte ich dir gesagt, wenn du mich im Februar gefragt hättest mit Peter Sagan? Hätte ich gesagt, der wird bestimmt nach der ersten Woche Siebter sein mit 72 Punkten. Das macht den Experten aus.
Danke, ich wusste. Ich glaube, ich habe den falschen Job. Sollen wir tauschen?
Können wir gerne machen. Lass uns mal auf die Bergwertung gucken, obwohl da können wir jetzt eigentlich nichts analysieren für den Augenblick. Also nach 7 Etappen geht das noch nicht. Dafür sind auch zu wenig Punkte vergeben worden. Stand der Dinge, Matej Moric, 11 Zähler, Ide Skelling, über den hast du gesprochen, 5 Pünktchen, Mathieu van der Poel mit 4 Zählern. Aber das spiegelt ja noch nicht das wahre Kräfteverhältnis wider. Der richtige Spaß fängt ja jetzt eigentlich erst mit den Alpen an.
Gebe ich dir auch wiederum recht. Mal kurze Frage. Du hast ja lange dort an der niederländischen Grenze gelebt, gearbeitet. Sagt man dort in den Niederlanden Ide Skelling oder Ide Schelling?
Also eigentlich ist das wie Schrippol, ne? Man kann es ja gar nicht als Deutscher so richtig sagen, ne? Das SCH ist ja eigentlich wie
Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich werde mal meinen Kumpel, den Nils, anrufen. Der weiß das. Das ist ein Niederländer, der kommt aus Alkmaar da oben, diese Kante. Und den werde ich mal fragen. Der muss das doch wissen als Niederländer. Ne? Sollte man davon ausgehen. Nee, aber du, ich finde das, was Ide gemacht hat, finde ich super, oder? 5 Tage lang dieses Bergtrikot getragen, das ist doch genial. Wer hätte das vor dem Start gedacht? Der hat ja den Auftrag von Bora Hansgrohe, gleich am ersten Tag da mal mitzugehen, hat dann da eine Bergwertung gewonnen, hat sich das Trikot geholt, wurde von Mathieu van der Poel dann nochmal abgenommen. Dann hat er sich aber wieder geholt und eben bis zu diesem 7. Etappentag dieser Tour de France verteidigt, bis dann Matej Mohoric kam. Aber das musste so als 23-jähriger Rennfahrer erstmal bei deiner ersten Tour de France auf die Reihe bekommen. Und der hat sich ja immer wieder, gerade bei diesen Bergwertungen, sowas von gefreut, wie so ein kleines Kind, immer über diese Wertung gefahren, hat dann noch irgendwelche Gesten gemacht und hat dann Grimassen geschnitten, zum Teil noch so ein bisschen wie Julien Alaphilippe. Das fand ich toll, ihn auf dem Podium zu sehen, fand ich klasse, weil das sind so die jungen, frischen Rennfahrer, die man einfach mag, die muss man mögen, das ist die andere Seite, denn das belebt so ein bisschen auch dieses ganze Geschäft, das finde ich klasse und deshalb finde ich es gut, wenn so Rennfahrer wie Ide Skelling kommen und dann eben mit dem Trikot des Bergbesten ist ja dazu noch ein wunderschönes Trikot durch die Gegend fahren.
So, dann haben wir ja noch ein weißes Trikot. Das ist jetzt erst einmal auf den Schultern von Tadej Pogačar. Ja, der hat das eine mit dem anderen ja im letzten Jahr gleich mal so als Beifang, habe ich das letztes Wochenende genannt, ja so mitgenommen gehabt. Da war das Bergtrikot mit dabei, da war das weiße Trikot mit dabei. Das lag dann eben in der Natur der Sache als Tour de France-Sieger, dass man zumindest mal dieses weiße Trikot dann gleich mit eingetütet hat. Jetzt eben auch in Führung nach 7 Etappen, eine Minute 35 vor dem von dir bereits genannten Dänen Jonas Vingegaard und David Gaudu aus Frankreich. Der hat allerdings schon 2,27 Rückstand und in Richtung 3 Minuten Sergio Higuita, der ja seit der vergangenen Saison ja noch eine Rechnung offen hat mit dieser Tour de France in der Hoffnung, dass er in diesem Jahr durchkommt.
Ja, und das wird vielleicht bis zum Ende auch so bleiben, dass Tadej Pogačar mit diesem Trikot unterwegs ist, weiß gar nicht. Könnte durchaus sein, letztes Jahr weiß gewonnen, Bergwertung gewonnen, Gesamtwertung der Tour gewonnen. Ja, am Ende des Rennens, am 18. Juli, wissen wir dann wirklich mehr. Edith Skelling, will ich nochmal ganz kurz sagen, der hatte einen Tag die rote Rücknummer. Warum? Weil er der aktivste Fahrer war. Auch Michi Scheer, den muss man hier nochmal hervorheben, war auch sehr aktiv. Hat er auch mal diese rote Rückennummer für einen Tag getragen. Das ist ja auch immer eine ganz besondere Wertung. Und was ich ein bisschen schade finde, am 7. Tag war es ein bisschen anders, mag, dass diese Spitzengruppen, diese Fluchtgruppen so maximal 2-3 Minuten bekommen. Dann ist aber auch Schicht im Schacht. Das hatten wir bei Roger Kluge und Greg van Avermaet genauso, als sie die Etappe nach Châteauroux ausgetragen haben. Das finde ich ein bisschen schade, dass diese Gruppen da nicht wirklich mehr Vorsprung kommen, wie es früher mal der Fall war. Weißt du, da wird alles so kontrolliert, du weißt ganz genau, wie das am Ende abläuft. Aber ist eben der moderne Radsport, den müssen wir so nehmen, wie er ist.
So, und noch eine Sonderwertung, die Teamwertung. Jumbo-Visma führt da mit knappen 13 Sekündchen vor Trek Segafredo, EF Education Nippo auf der Dreibachheim Victorious und Astana Premier Tech. Das sind die besten fünf. Die Teamwertung ist ja eigentlich traditionelle Geschichte für das Team Movistar.
Ja, sollte man davon ausgehen. Die sind jetzt aktuell in dieser Wertung relativ weit zurück, ne, auf Platz 10 mit einem Rückstand von 12 Minuten und 16 Sekunden. Aber das kann sich ja auch sehr schnell ändern, gerade in der zweiten und vor allem in der letzten, der dritten Woche der Tour de France. Und 12 Minuten ist ja nicht allzu viel, wenn die dann irgendwie nach Mannschaftstaktik auch die Möglichkeit haben, in Fluchtgruppen mitzugehen. Da sind zwei Fahrer vorne, dann hat sich das in 2-3 Tagen auch wieder erledigt. Also das bleibt auch eine spannende Sache. Und für diese 23 Mannschaften bei dieser Tour de France ist das so eine wichtige Angelegenheit. Apropos Mannschaften, Eastwell Startup Nation auf Platz 23, also ganz unten mit einem Rückstand von etwas mehr als eine Stunde nach den ersten 7 Etappen dieser Tour de France.
So, und dann kommen wir so langsam, so denke ich, zum Ende dieser Ausgabe, nachdem wir jetzt die ersten 7 Etappen dieser Tour de France hinter uns gebracht haben. Es sei denn, du hast noch was, was dir auf dem Herzchen liegt.
Nee, ich denke mal so, das Wichtigste haben wir jetzt gesagt. Nach 1.151,5 Kilometern geht es also jetzt in diese zwei Alpenetappen am Montag, der Ruhetag in Tignes. Und ich freue mich auf die zweite Woche der Tour de France, vor allem auf den Mont Ventoux. Werden sicherlich schöne Etappen auf dem Weg nach Andorra, La Viella. Da sind wir also dann unten an der spanisch-andorianischen Grenze. Auch das wird wieder toll werden. Also das ist schon noch eine Rundfahrt mit hoffentlich viel, viel Spannung. Und solange die Abstände so knapp sind, wird das auch so bleiben. Und ich hoffe mal, wir haben da recht.
Dann freuen wir uns gemeinschaftlich. Dann soll es das gewesen sein für diese 83. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. In einer Woche Episode Nummer 84. Und dann sind wir schon ein bisschen schlauer, was diese Tour de France anbelangt. Denn dann haben wir 2/3 hinter uns gebracht und werden sehr wahrscheinlich die eine oder andere interessante Geschichte auch wieder aufrollen müssen. Aber dann wissen wir auch in diesen Sonderwertungen schon ein bisschen mehr als das, was wir jetzt hier erstmal nur so am Horizont angezeichnet bekommen haben.
Ja, so sieht's aus. Soll ich jetzt au revoir sagen oder wie geht's weiter?
Du kannst au revoir sagen, du kannst sagen à bientôt, du kannst à bientôt, sagen,
du machst den Deckel drauf.
Das ist mir wurscht.
Das ist dir wurscht, das ist bayerisch, geh. À bientôt. Genau, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit radsportnews.com.